Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, also heute soll es bei der Katechese-Reihe über Politik und Christentum über die Entwicklung im 20. Jahrhundert gehen. Das 20. Jahrhundert, das ja, das kann man ohne Übertreibung sagen, wirklich sehr bewegt war. Muss man jetzt schon sagen, wir sind ja schon im 21. Jahrhundert. Bis jetzt haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht, was Politik an sich ist, weil manches Mal so ein bisschen unter Christen der Eindruck entsteht, naja, das ist Politik nicht wirklich was für uns. Politik ist nichts anderes als die Ordnung des Zusammenlebens des Menschen. Des Menschen, der ein, wer sich erinnern kann, ein Zoon Politikon ist, ein gemeinschaftliches Wesen. Politik ist also etwas, was einfach notwendig ist und einfach erledigt sein muss. Ja, also man kann nicht darauf verzichten. Deswegen auch jeden angeht. Und wenn im Alten Testament oder überhaupt noch in antiken Gesellschaften an sich Religion und Gesellschaft immer eine Einheit gebildet haben, dann kann man das in besonderer Weise beim Volk Israel feststellen, aber sieht eben, dass mit Jesus da etwas grundsätzlich Neues begonnen hat. Wenn Jesus ein Reich verkündet, von dem er dann selbst sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, das heißt, dass sich da etwas entwickeln soll, das in dieser Welt noch nicht vollendet ist, das sehr wohl Bedeutung hat, auch für das Leben in dieser Welt, aber seine Erfüllung erst in der Ewigkeit haben soll. Das ist eigentlich etwas grundsätzlich Neues gewesen. Ja. Und das ist das, was unseren Glauben natürlich bis heute prägt, eine gewisse Spannung herstellt zwischen unserem Leben in dieser Welt und dem Ziel, dem wir eigentlich zustreben, nämlich die Ewigkeit, dem Himmel. Der Himmel, der aber schon in diese Welt hineinstrahlen soll. Die Kirche hat in dieser Spannung leben müssen und was sie hat diesen Spagat, wenn man das so nennen will, eigentlich recht gut bewältigt. Also wir haben uns ja Gedanken gemacht, wie sich das entwickelt hat, von der Verfolgungssituation bis zur Erlaubtheit des Christentums im Römischen Reich, dann sogar zur Staatsreligion geworden, was wieder eine neue Gefahr in sich geborgen hat, dass man plötzlich instrumentalisiert wird von der Politik und von den Mächtigen. Es geschafft hat, eigentlich sich immer selbstständig zu entwickeln, dass vor allem die katholische Kirche eigenständig zu sein, auch gegenüber der Macht, auch bei der Gründung des Heiligen Römischen Reiches, wenn man das annehmen will mit dem Jahr 800 durch die Krönung Karls des Großen, dass eigentlich sehr klar geworden ist, dass der Papst dem Kaiser die Krone aufsetzt und nicht der Papst seine Würde vom Kaiser bekommt und so. Also es waren lauter so Kleinigkeiten, immer eine enge Verbindung, ein paar mal mehr, ein paar mal weniger, ein gegenseitiges Beeinflussen, aber doch ein eigenständiges Leben der Kirche, aber auch des Staates. Ja. Und das ist, denke ich, das eigentlich, was der richtige Weg ist, bei allen Schwierigkeiten immer wieder. Mit der Aufklärung, damit, das haben wir das letzte Mal schon begonnen zu betrachten, hat dann etwas grundsätzlich Neues begonnen. Die Aufklärung hat eigentlich, deswegen nennt sie sich auch so, sich zum Ziel gesetzt, sozusagen den Menschen aus der Dunkelheit, der Unwissenheit, und da haben manche Aufklärer eben den Glauben mit dazu gezählt, wo man eigentlich ahnungslos ist und nicht Bescheid weiß und von der bösen Kirche auch in Unwissenheit und Unmündigkeit gehalten wird, damit man sozusagen nicht aufmucken kann. Soll man jetzt aufgeklärt werden, man sollte sozusagen endlich selbst entscheiden können, mit Hilfe der Vernunft alles richtig einordnen können und so weiter, sich emanzipieren davon. Also es war natürlich die Aufklärung durchaus eine Entwicklung, die durchaus auch sehr kritisch gegenüber Religion agiert hat und gegenüber Kirche. Das kann man nochmal so auf jeden Fall sagen. In der Französischen Revolution ist das dann auch irgendwie explosiv dann noch einmal geworden. Was dort passiert ist, war also nicht nur kritisch gegenüber der Kirche, sondern wirklich auch feindlich. Ich habe das letzte Mal schon erzählt, das hat dann darin gegipfelt, dass man eine nackte Prostituierte auf den Altar von Notre Dame gelegt hat, gesagt, das ist die Göttin der Vernunft, die ist unsere neue Göttin, die ersetzt sozusagen alles, was bisher da gewesen war. Also abgesehen davon, dass das natürlich ein bisschen eine Primitivität war, aber es zeigt natürlich auch, in welche Richtung es geht, die Vernunft, das, was der Mensch aus sich heraus weiß und schließen kann, soll sozusagen den Glauben ersetzen. Ja. Es gibt im österreichischen Fernsehen heute noch eine Sendung, die Science Busters, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die eigentlich ganz lustig sind, aber wenn man genau hinhört, auch sehr, sehr antikirchlich und antireligiös. Das Motto dieser Sendung ist, wer nichts weiß, muss alles glauben. Ja, also Glauben ist sozusagen das für die Dummen, ja, die sich irgendwas sagen lassen. Wissenschaft, die Naturwissenschaft, die Vernunft ist das, was zur Wahrheit führt. Ja. Das ist so ein bisschen der Grundtenor der Aufklärung. Ja. In manchen Fällen sicher nicht ganz unberechtigt, dieser Ansatz, aber in letzter Konsequenz wird oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ja. Dass man, wenn man alles Transzendente verneint und so weiter. Hat auch sehr schlimme Folgen gehabt teilweise. Ja. Ganz spannend eigentlich, dass gerade durch die napoleonischen Kriege ganz Europa plötzlich irgendwie von dieser Entwicklung in Frankreich mit eingenommen worden ist. Napoleon nämlich, der eigentlich gar nicht, der ein Kind der Revolution war natürlich, der ist ja groß geworden als republikanischer General, aber sich selbst dann zum Kaiser gekrönt hat, also eigentlich gar nicht die Ideale dieser Aufklärung. Selbst hier kein gläubiger Mensch war, aber versucht hat, mit der Kirche wieder umzugehen, aber auch andererseits wieder den Papst gefangen genommen hat. Das vergisst man heute oft. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ja. Napoleon hat den Papst sozusagen festnehmen lassen. Ja. Also, und in diese Zeit fällt auch 1806 das Ende des Heiligen Römischen Reiches. Das hat Franz II. In der Erzählung als römischer Kaiser, Franz I. als Kaiser von Österreich, weil zwei Jahre bevor er das Reich für erloschen erklärt hat, hat er noch das Kaisertum Österreich gegründet, um weiterhin Kaiser bleiben zu können. Ja. Aber er hat sozusagen etwas eigentlich nur festgestellt, was de facto schon der Fall war, nämlich, dass das Heilige Römische Reich nicht mehr existiert, eigentlich nach 1000 Jahren. Ja. Das hat deswegen auch eine Bedeutung, weil das Heilige Römische Reich hatte nicht von ungefähr so geheißen, sondern hat sich eben auf die Tradition des Römischen Reiches berufen, das ja in seinem Ende ein christliches Reich war. Ja, seit dem 4. Jahrhundert war ja das Christentum die bestimmende Kraft im Römischen Reich. Und das Heilige Römische Reich, weil es eben mehr sein wollte als ein reines weltliches Reich. Man hat also das immer auch sozusagen als die Vertretung des, wie man das auch nennt, des christlichen Abendlandes gesehen. Also die Idee des Heiligen Römischen Reiches war immer auch eine religiöse Idee. Aber mit dieser Spannung, wie ich sie vorher erwähnt habe, dass sozusagen Kirche und Staatsgewalt einander bedingen, miteinander auskommen müssen, teilweise sich gegenseitig vielleicht zu unterdrücken versuchen, jeder seine Rechte wieder wahren muss und so weiter. Aber die Idee des Heiligen Römischen Reiches war ein Miteinander. Ja. Dass das zu Ende gegangen ist, hat natürlich auch eine Bedeutung für die Religionsgeschichte. Ja. Was war das Erbe des Heiligen Römischen Reiches? Wir leben in Österreich, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, dass die österreichischen Kaiser, die Habsburger, die ja lange Zeit auch die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gestellt haben, das Kaisertum Österreich als Erbe des Heiligen Römischen Reiches gesehen haben. Ja. Heute wird eben gesagt, die Habsburger Farben oder die Farben der K&K-Monarchie sind schwarz-gelb. Ja, die Farben der Habsburger sind rot-weiß-rot des Hauses Österreich. Schwarz-gelb sind die Farben des Heiligen Römischen Reiches. Nämlich kann man erkennen, von woher sie kommen, der schwarze Adler auf gelbem Grund. Das ist schwarz-gelb. Ja. Heute wird das Habsburger-Dings. Das kommt daher, weil sie gesagt haben, wir führen diese Tradition fort. Was ist die Tradition des Heiligen Römischen Reiches? Einerseits das Heilige, das Religiöse, das den Habsburgern sehr am Herzen gelegen ist. Und andererseits, und das ist auch etwas Wesentliches und etwas, was in der Kirche ja auch unverzichtbar ist, so wie die katholische Kirche es vor allem versteht, das Übernationale. Ein Reich ist niemals ein Nationalstaat. Das Heilige Römische Reich, das ärgert mich immer ein bisschen, das wird heute in der Geschichtsforschung immer so selbstverständlich so bezeichnet, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, als ob es ein Nationalstaat gewesen wäre. Zum Heiligen Römischen Reich haben Italiener, Tschechen ganz genauso dazugehört, die waren auch Teil des Heiligen Römischen Reiches. Ja. Ich habe vor kurzem mir eine Liste der Päpste angeschaut und da ist bei jedem Papst dabei gestanden, was sein Geburtsland ist. Gar nicht wenige waren nämlich Österreicher. Da habe ich auch ein Pius X. beispielsweise als Österreicher auf die Welt gekommen, so wissen die wenigsten. Aber bei den meisten Päpsten im zweiten Jahrtausend steht als Geburtsland Heilig Römisches Reich. das waren alles Italiener eigentlich, aber die waren alle Bürger, also Mitglieder des Heilig Römischen Reiches. Ja? Nichts deutsche Nation. Also nämlich, ein Reich ist immer etwas Übernationales. Deswegen betone ich das so, weil Österreich sich als Erbe dieser Idee gesehen hat. Immer. Und gleichzeitig etwas anderes entstanden ist, nämlich das, was die Nationalstaaten sind. Frankreich. Die Franzosen bilden einen Staat. Das haben die Deutschen nachgemacht mit ein bisschen Verspätung, 1870 erst. 1871. Das ist nämlich, dass man sagt, der Staat wird gebildet durch die Mitglieder der gleichen Nation. Das hat bis heute Auswirkungen. Als deutscher Bürger kann ich Anspruch erheben auf die Staatsbürgerschaft, wenn ich deutscher Herkunft bin. Nach dem Ende des Ostblocks sind sehr viele Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen, die haben sofort die Staatsbürgerschaft bekommen. In Österreich wurde das nie so gesehen. In Österreich war es immer das Heimatrecht. Ja? Unabhängig von der Sprache. Ja? Ein österreichischer Slowene ist ganz genauso ein Österreicher. Und das ist aber deswegen wichtig zu sehen, weil es zwei völlig entgegengesetzte Konzepte sind. Ja? Einerseits das Erbe des Supranationalen, des Übernationalen, was sehr stark eben gerade von der katholischen Kirche geprägt ist, die genau diese Idee ja vertritt, eben keine Nationalkirche ist. Und der Nationalkirche, der eine katholische Kirche, die weit über die eigenen Staatsgrenzen hinausgeht, immer ein bisschen ein Dorn im Fleisch ist. Nicht umsonst hat es gerade auch in Deutschland einen Kulturkampf gegeben, der also ganz scharf gegen die katholische Kirche vorgegangen ist. In den Vereinigten Staaten, ja, die ja so auch ein Völkergemisch sind, war es lange Zeit fraglich, ob ein Katholik wirklich ein guter Amerikaner sein kann, wo er doch dem Papst gehorchen muss und nicht nur den Gesetzen des Staates. Das ist für viele in kommunistischen Staaten später ganz ein großes Problem, dass die Katholiken da plötzlich auf den Papst hören, der ja nicht kein Russe ist und kein Sowjetbürger oder kein, was weiß ich, kein Chinese. Ja. Kleine Nebenbemerkung, man braucht sich nicht wundern, dass die Nazis das Erste, was sie gemacht haben, wie sie Österreich besetzt haben, den Namen Österreich zu verbieten. Warum verbietet man den Namen Österreich? Der Name Bayern war ja auch nicht verboten oder Baden-Württemberg oder was. Weil Österreich immer mehr war als eine Idee. Ja. Niederösterreich wurde Niederdonau genannt, Oberösterreich Oberdonau. Österreich wurde nicht Ostmark, musste sein. Die haben Geschichtsbewusstsein haben sie gehabt, sie haben gewusst, das widerspricht unserer Idee. Ja. Also da können wir ein bisschen stolz sein. Und das kommt aber vom Katholischen. Weil die Kirche immer über das Kleinräumige, auch Kleinkarierte, hinausschauen will, drüber schauen will. Ja? Das Ganze sehen will, die ganze Welt in den Blick nimmt. Ja? Also das ist eben damals im 19. Jahrhundert sehr stark entstanden, diese Nationalisierung der Staaten mit allen Problemen, die dann daraus entstanden sind. Und gerade im 20. Jahrhundert ist das eben sehr brutal zur Entladung gekommen. Natürlich auch eine Entwicklung dieser Zeit ist die Demokratisierung der Staaten, die, glaube ich, nicht als negativ gesehen werden muss, die von der Kirche auch nicht bekämpft worden ist, dass dann zum Beispiel aus immer mehr Volksschichten sozusagen teilgenommen haben an der Gesetzesbildung und so weiter. Das ist schrittweise gegangen, bis dann wirklich allgemeines gleiches Wahlrecht geherrscht hat, wo jeder beteiligt worden ist, unabhängig davon, wie reich er ist oder wie einflussreich er ist oder aus seiner Herkunft. Allerdings ist gleichzeitig damit etwas entstanden, das muss man einfach nur sehen, dass eine Unsicherheit entstanden ist darüber, die uns heute noch prägt, nämlich woher kommt eigentlich das Recht? Wenn alle mitentscheiden, dann sind doch diejenigen, die entscheiden, diejenigen, von denen das Recht ausgeht, so wie es in der österreichischen Bundesverfassung heute noch steht. Österreich ist eine demokratische Republik, glaube ich, steht. Ihr Recht geht vom Volke aus. Ja. Also wenn man das bis ans Ende fortführen würde, das wird praktisch eh nicht so gemacht, aber würde das ja heißen, das Volk kann eigentlich bestimmen, was es will, das ist dann das Recht. Man weiß natürlich, dass das nicht geht und das wird auch in der Praxis nicht so gemacht. Nicht jede, man könnte keine Volksabstimmung in Österreich de facto machen, wo eine Volksgruppe, sagen wir, das Bürgerrecht abgesprochen wird. Also man sagt, das entspricht einfach, widerspricht dem Menschenrechten und so. Aber es gibt manche, also andere Staaten, wo das durchaus schon sehr viel weiter gegangen ist. Aber das ist natürlich mit einer Entwicklung gewesen, dass man da ein bisschen eine Unsicherheit entwickelt hat. Woher kommt eigentlich das Recht? Gibt es etwas Höheres als das, was wir beschließen? Gibt es etwas so etwas wie das göttliche Recht? Ja. In Wirklichkeit hat man mit dem, was wir heute Menschenrechte nennen, ein bisschen eine Hilfskonstruktion gefunden, die wieder dorthin zurückfinden will, was früher selbstverständlich war, wo man gesagt hat, man darf kein Gesetz entschließen, was dem Glauben widerspricht. Ja. Ich kann nicht einfach etwas Unmoralisches beschließen, es geht gar nicht. Ja. Das Recht hat man nicht. Heute sagt man, es gibt Menschenrechte, die sind einfach unveräußerlich, allerdings, wie man in der Praxis sieht, durchaus aufweichbar. Ja. Also, interessanterweise finden viele Menschen keinen Widerspruch darin, an ein allgemeines Recht auf Leben zu definieren in den Menschenrechten. Genau dieses Recht auf Leben, aber beispielsweise behinderten Kindern, solange sie noch nicht auf der Welt sind, abzusprechen. Ja. Also ganz, da passieren ganz schlimme Sachen. Gar so sicher darf man sich da eben nicht fühlen, wenn man sich nur auf das eigene Recht beruft. Die Eröffnung des 20. Jahrhunderts, mit dem wir uns ja sozusagen diesmal beschäftigen wollen, war der Erste Weltkrieg. Ja, in der Geschichtswissenschaft spricht man vom langen 19. Jahrhundert, weil man sagt, das ist eigentlich hat schon vor der Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jahrhundert begonnen und hat erst nach der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert geendet. Also man beginnt mit der Französischen Revolution und endet mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Weil das ist eigentlich die Epoche, das lange 19. Jahrhundert. Die Eröffnung des 20. Jahrhunderts war der Erste Weltkrieg. Ein Krieg, wie er vorher noch niemals stattgefunden hat. Ja. Erstens einmal, dass auf der ganzen Welt Krieg herrscht. Ein Krieg, der nicht irgendwo auf einem Schlachtfeld geführt wird, wie man es bis dahin gekannt hat. Es hat schon damals Kriege gegeben, die Landstriche verwüstet haben, wenn wir an den 30-jährigen Krieg denken, oder die Schwedenkriege, oder auch die Türkenkriege und so weiter. Aber sehr oft waren Kriege Dinge, von denen hat man in der Zeitung gelesen. Die Schlacht bei Königgrätz beispielsweise, wo die Preußen die Österreicher besiegt haben eine große Auswirkung gehabt, aber in Wien hat man unter der Schlacht nicht gelitten, sondern nur unter den Folgen. Ja. Das waren Soldaten, die sich auf einem Schlachtfeld getroffen haben. Dass ein Krieg ganze Städte betrifft und ganze Länder, ja, Hunger auslöst für alle und so weiter, das war etwas völlig Neues. Ja. Das war sozusagen der Beginn und hat nach zurückgelassen, das kann man nicht anders sagen, die Zerstörung der alten Ordnung. Es war damals etwas, woran alle, was alle auch oft für etwas Göttliches gehalten haben. Ja. Nicht umsonst haben sich die österreichischen Kaiser von Gottes Gnaden genannt, nicht nur sie. Ja. Wenn man die alten Erzählungen und Beschreibungen genau liest, die Fronleichnamsprozession in Wien, die war attraktiv, weil da der Heiland durch die Straßen getragen worden ist, aber mindestens genauso wichtig war der Kaiser, der da hinterhergegangen ist. Das hat die Leute ungemein beeindruckt. Das war für sie auch ein religiöses Erlebnis, den Kaiser zu sehen. Und das war plötzlich alles weg. Ja, auch abgesehen davon, dass die Staatsgrenzen plötzlich ganz anders waren. Gerade in Österreich war es ein Miniland plötzlich, vor allem großes Reich ein Miniland. Neue Leute, die an die Macht gekommen sind, ja, neue Systeme und so weiter. Schon damals hat man ja in Bayern schon durchgeführt, beispielsweise wurde ein Ständestaat, ein Sowjetstaat, eine Räterepublik ausgerufen. Es waren in vielen Landstrichen schon knapp davor, dass dasselbe passiert wie in Russland, dass der Kommunismus jetzt die Macht übernimmt. Wie Österreich 1918 die Republik ausgerufen hat, war das zwar ein Prozess, der die Demokratie zum Ziel gehabt hat, und es war auch ein demokratischer Staat danach, aber bei der Ausrufung war ein Tumult vor dem Parlament, und ich weiß nicht, ob das alle wissen, man wollte die rot-weiß-rote Fahne hissen, ganz lustig, dass man die Farben des Hauses Österreich verwendet hat, ja, also eigentlich des Herrscherhauses, das man gerade abgesetzt hat, oder mehr oder minder, und der Mob hat den weißen Streifen rausgerissen aus der Fahne, die beiden roten zusammengeknotet, und die wurden gehisst als rote Fahne. Ja. Also da war schon eigentlich die Idee, in welche Richtung es gehen soll. Ja. Also das war eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Und jetzt hat man sich überlegt, wie soll man damit umgehen? Ja? Und das war eben nicht nur eine politische Frage, das war auch eine Frage der Kirche. Wie sollen wir in dieser Gesellschaftsordnung uns jetzt positionieren? Also ich spreche jetzt speziell von Österreich, aber es betrifft nicht nur Österreich, das hat viele Länder betroffen. Man war eingebettet in ein staatliches Ganzes und hat unglaubliche Privilegien auch gehabt. Ja? Auch wenn in dieser Zeit ein Konkordat in Österreich zwar gar nicht bestanden hat, aber trotzdem war immer noch der Pfarrer die Schulaufsicht beispielsweise. Ja? Der Pfarrer ist gegangen, hat die Volksschulunterricht kontrolliert, nämlich nicht nur die Religionsstunde. Ja? Das hat man einfach genützt, dass man da in jedem Ort einen Akademiker sitzen hat, der hat das gleich mitgemacht. Es war einfach ein Ineinandergehen der Religionsfonds, der entstanden ist aus den Klosteraufhebungen Josef II., hat die Kirche finanziert, wurde aber vom Staat verwaltet. Also der Staat hat dafür gesorgt, dass alle Priester besoldet werden, dass Kirchen gebaut werden, renoviert werden. Es war ein Hand-in-Hand-Gehen mit allen möglichen Schwierigkeiten auch, aber man hat sich irgendwie gut verstanden. Ja. Obwohl die Politik in dieser Zeit, also ausgehend 19. Jahrhundert in Österreich, unglaublich liberal war, sehr antiklerikal auch, aber das Kaiserhaus war immer sehr klar katholisch und deswegen war es, also für die Kirche, hat die Kirche den unglaublichen Status gehabt in Österreich. Ja. Das war plötzlich alles weg. Ja. Man war sehr verunsichert. Ja. Damals wurde das Fest Christkönig eingeführt. Das war eigentlich auch gedacht als Trost für die Katholiken, die also jetzt nicht mehr gewusst haben, wie es weitergehen soll. Dass der Papst gesagt hat, wir brauchen uns nicht beunruhigen, wenn es die Könige nicht mehr gibt. Christus ist unser König. Also eine sehr schöne Botschaft. Ja. Habt keine Angst sozusagen. Aber man muss versuchen, das ein bisschen nachzuvollziehen. Ja. Die Monarchie war auch eine religiöse Größe. Mein Urgroßvater war ein hoher Militär, der hat gesagt, auch die Zeit nicht ganz verstehend, möchte ich dazu sagen, immer wenn man beim Kaiser Franz Josef in Audienz war, es war wie wenn man in die Kirche kommt. Und war dann sehr enttäuscht vom Kaiser Karl, weil der sehr viel einfach legerer war und unmittelbarer und praktischer und viel bescheidener gelebt hat. Da war keine Audienz mit großer Wache. Da waren Gespräche, die man halt unmittelbar geführt, Geschäftsgespräche. Ja. Und das, also so jemand wie mein Urgroßvater, der hat da nicht mehr mit können. Der hat aus einer anderen Zeit gestammt und war so fassungslos, weil er hätte gerne auch immer diesen Nimbus gehabt, wo aber natürlich manches auch ein Staat war. Ja. Aber der Kaiser Karl, der von der Kirche als Seliger verehrt wird, hat gar nicht so kirchlich gewirkt, also nicht so erhaben gewirkt, aber da war doch sehr viel mehr da. Also es ist ganz lustig, wie das in der Sicht der Menschen eben stattgefunden hat, an diesem Beispiel. Jetzt hat dieser junge Staat gelebt und hat nicht gewusst, ob er überhaupt überleben kann. Das ist ein bisschen, das wissen wir alle, wie das war. Man hat gekämpft, es waren unglaubliche Not, es war Arbeitslosigkeit. Man hat zwar gar nicht so schlechte Politiker gehabt, die durch einen Kredit das sozusagen wieder versucht haben, sozusagen auf Gleich zu bringen, mit gar nicht so wenig Erfolg. Unter ihnen auch der Prälat Zeipel, ein Priester, zu dem später noch, ja, der Bundeskanzler war. Aber mit der Not und den Schwierigkeiten ist auch eine Gefahr aufgetaucht, nämlich ab dem Moment, wo in Deutschland die Nazis an die Macht gekommen sind. Da war von Anfang an die Idee, wieder vor dem Hintergrund, der Staat wird ja durch die Nation begründet, alle Deutschen sollen in einem Staat sein. Nicht? Da gehört Österreich dazu. Von Anfang an, das Großdeutsche Reich, wie es die Nazis genannt haben, hat erst nach dem Anschluss 1938 so geheißen. Weil das geht zurück ins 19. Jahrhundert, da hat es die Kleindeutsche Lösung gegeben, die Großdeutsche Lösung, dass man nach dem Zerfall des Heiligen Römischen Reiches sich überlegt hat, was machen wir Deutschen jetzt mit oder ohne Österreich. Und Österreich hat da nie hineingepasst, weil es nie ein Nationalstaat sein wollte. Ich sage, wir kommen gern dazu, aber bei uns gibt es Tschechen und Ungarn und Slowenen und Kroaten und Italiener, die wollen wir natürlich nicht. Also ich sage, das sind Österreicher. Ja. Das nur um zu erklären, das ist uns gar nicht mehr so bewusst, aber diese Idee sollte eigentlich noch ein bisschen bewahrt werden, auch in dem, was wir heute sind. Und jetzt hat, das kommt jetzt eben die Kirche wieder ins Spiel, und der in Österreich eine Entwicklung stattgefunden, die also ohne Zweifel nicht demokratisch war, durch eine, wie man das propagandistisch genannt hat, die Selbstausschaltung des Parlaments, ist, hat der Engelbert Dollfuß die, seine Chance genützt und hat ein autoritäres System entwickelt. Interessanterweise haben das eigentlich die Sozialisten verursacht. Es gibt von Franz Fischer die Erzählung der Geschichte der Ersten Republik, wo er das Selbstkritische sagt, dass die eigentlich durch eine Abstimmung und Trickserei sozusagen das verursacht haben, und das hätte eigentlich nicht passieren müssen, da hätten sie erfahren genug sein müssen. Jeder hat versucht, noch für sich das Gleiche rauszuholen, und dann plötzlich hat man eine Situation geschaffen, die so nicht vorgesehen war, und das haben die hat der Dollfuß für sich genützt, um sozusagen ein neues System aufzusetzen. Und von dem System möchte ich gern kurz was sagen, nämlich es ist das, was wir als den Ständestaat betrachten oder also bezeichnen. Und die Idee dieses Ständestaates war zuerst einmal, ein Gegengewicht zu schaffen gegen diese unglaubliche Macht, die aus Deutschland hereingeschwappt ist. Das darf man nicht vergessen, dass die Nazis mit sehr viel Terrorakten und so weiter versucht haben, Österreich zu demoralisieren. Es wurden dauernd Bahnlinien gesprengt und Sprengstoffattentate gemacht und so weiter. Und der Dollfuß selber ist ja von den Nazis umgebracht worden, wir kennen das alles. Also war eine echte Gefahr. Und die ganze Idee des Ständestaates war nichts anderes, als sozusagen eine katholische Antwort, katholisch auch, eine katholische Antwort auf das NS-Regime zu finden. Das NS-Regime war eine eindeutig heidnische Bewegung. Ja, mit allen Symbolen, mit aller Ausrichtung, mit diesem Rassismus, mit dem Antisemitismus. Ja, das sind alles Dinge, die eindeutig antireligiös waren an sich und speziell auch antikatholisch. Ja, und jetzt hat man, ob es richtig war oder nicht, versucht, überall das Gegengewicht zu schaffen. Warum hat man in Österreich das Gruppenkreuz auf die Fahne gegeben? Das ist das Kreuz, das eigentlich das Jerusalemer Kreuz ist. Sollte ein Gegengewicht sein, ein christliches Gegensymbol zum Hakenkreuz, nicht? Sie haben genauso irgendwelche Uniformen angezogen, sind damit durch die Stadt marschiert. Das war der Zug der Zeit. Man wollte sozusagen das Gleiche machen, nur halt auf katholisch. Die ostmärkischen Sturmscharen oder so haben die geheißen, haben das Christusmonogramm auf der Krawatte gehabt, wo die anderen das Hakenkreuz gehabt haben und so. Ja, es gibt die schöne Anekdote, wenn nicht wahr, dann gut erfunden, dass zu dieser Zeit ein Jude aus Deutschland schon nach Österreich geflüchtet ist. Juden, die aber oft sehr große deutsche Patrioten waren, um nicht zu sagen Nationalisten teilweise, und hat auch Biff gewonnen, um das etwas ungeschützt zu sagen. Und der steht in Wien, irgendwo auf der Ringstraße, und irgendeine Abteilung von der Heimwehr oder was marschiert da vorbei, etwas wackelig womöglich, und er raunt seinen Nachbarn zu. Also unsere SS marschiert aber schon zackiger. Aber man sieht ungefähr, das ist jetzt Illustration, dass das der Versuch war. Und deswegen ärgert es mich so unglaublich, wenn, und das ist wirklich ein Propagandaausdruck, hier vom Ausdruck Faschismus die Rede ist. Faschismus ist ein Propagandaausdruck, den man eigentlich gefunden hat, um alle in einen Topf werfen zu können, nämlich den italienischen Faschismus, den Nationalsozialismus, das autoritäre System in Österreich, den Franco in Spanien. Wenn man alle in einen Topf wirft, die haben natürlich Verbindungen gehabt, also der Franco war von den Nazis unterstützt und der Mussolini, der zuerst Österreich unterstützt hat, hat sich dann dem Hitler zugewandt, hat uns verraten und so weiter. Aber am Ende habe ich sozusagen einen Feindsbegriff für alle gemeinsam. Und ich war einmal in Polen, im Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz, und da wurde für jede Nation und für jedes Land wurde eine Ausstellung gemacht. Und die österreichische war überschrieben mit der Faschismus in Österreich von 1933 bis 1945. Und das ist eine derartige Geschichtslüge. Ja. Als ob der österreichische Ständestaat ein gemeinsames Spiel gemacht hätte mit den Nazis. Genau das Gegenteil ist der Fall. Was hat das aber alles mit der Kirche zu tun? Der Ständestaat, und das ist jetzt völlig wertfrei, das kann man bewerten dann, wir können später darüber reden, hat sich eindeutig als katholisch verstanden. Österreich war damals noch zu über 90% katholisch, 95% waren Katholiken, anders als in Deutschland, wo das ja nie der Fall war, wo zumindest die Hälfte evangelisch waren. Und deswegen hat man sich gesagt, wir machen ein katholisches Regime, ja, aber wir stützen uns sozusagen ganz auf das, was wir als Katholiken wissen. Es war so eigentlich ein bisschen die Idee eines Staatskirchentums wieder und wieder, genau die gleiche Gefahr wie immer schon in der Geschichte, dass die Kirche sich dann dafür auch vereinnahmen lässt. Also es war die christlich-soziale Partei, die das aufgebaut hat, ja, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, die dann die Macht übernommen hat. Die sozialistischen Parteien waren verboten, ja, genauso wie die nationalsozialistischen Parteien. Aber das war kein demokratisches System. Und sozusagen, die christlich-sozialen haben gewonnen und haben sich deckungsgleich gesehen mit den Katholiken. Und das war Ursache für viele Probleme, die auch später noch gekommen sind, weil natürlich viele Arbeiter, die vorher Sozialdemokraten und Sozialisten waren und Kommunisten waren, gesagt haben, also wenn ich nicht für das Regime bin, dann kann ich auch nicht katholisch sein. Ja? Und das ist genau die Gefahr, wo die Kirche sozusagen ein bisschen auf den Leim gegangen ist. Plötzlich war sie sehr wichtig. Aber der Staat, der Dollfuß, hat es wahrscheinlich gar nicht so unehrlich gemeint, weil was war die Idee, was war seine Staatsidee? Er wollte eine neue Verfassung machen, hat auch eine gemacht, und zwar gründend auf einer päpstlichen Enzyklika Quadragesimo Anno. Pius IX., der damalige Papst, hat diese Enzyklika geschrieben, die heißt Quadragesimo Anno, also im 40. Jahr heißt das übersetzt, die 40 Jahre nach der ganz wichtigen Enzyklika Leos des 13. erschienen ist, Rerum Novarum, wo der Papst der Papst 1891 grundlegend die soziale Frage behandelt hat. In Rerum Novarum gibt es alle Antworten auf die soziale Frage, die Arbeiterfrage, die gerechte Entlohnung, die Mitbestimmung und so weiter. Dort wird grundlegend beschrieben, was wir die katholische Soziallehre nennen. Ja. Das ist also ein unglaublich großer Wurf gewesen. Ja. Und darauf fußend gibt es immer wieder, auch Johannes Paul II. Hat dann Centesimus Annus geschrieben, im 100. Jahr, ja, 1991. Also immer wieder nehmen die Päpste darauf Bezug. Und damals war Quadragesimo Anno sozusagen der Versuch, eine Antwort zu finden auf die Probleme der damaligen Zeit. Ja. Pius der Elfte hat es geschrieben. Er beschreibt noch einmal die Soziallehre nach Rerum Novarum, sagt etwas, was für uns heute irgendwie selbstverständlich klingt, aber damals sehr in Frage war, eben gerade, weil man nicht gewusst hat, in welche Richtung sich die Welt entwickelt, ob nicht doch der Kommunismus das allgemeine System wird, das war ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es ein Recht auf Privateigentum gibt. Ja. Gleichzeitig aber jedes Eigentum immer auch verpflichtet. Das sind Dinge, die uns heute eigentlich sehr selbstverständlich sind. Dass der Staat sehr wohl von denen, die etwas besitzen, auch etwas fordern kann. Ja, dass man nicht sagt, wenn du es besitzt, dann brauchst du dich um nichts zu kümmern. Dass der Staat auch das Recht hat, hier sozusagen zu regeln und so weiter. Dass gerade der Besitz für Arbeiter etwas sehr Wesentliches ist, weil es sozusagen das Mittel gegen die Verelendung ist. Die Arbeiterfrage, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, war nicht die Frage sozusagen, ob jemand, der so gut abgesichert einen Job als Arbeiter hat und sich 2.000 bis 3.000 Euro verdient, wenn er eine gute Stelle hat bei der Föst oder sonst was, wie der das lebt, sondern die Arbeiter waren ja teilweise wirklich, haben im Elend gelebt, waren ausgebeutet, waren nicht abgesichert und so weiter. Und deswegen war das eben wichtig, dass der Papst in einer Enzyklika schreibt, dass es wichtig ist, dass die Arbeiter auch Besitz erwerben können sollen und auch die Chance haben sollen zu Besitz. Dass sie selbstverständlich ein Recht auf gerechten Lohn haben, dass das nicht nur nach Angebot und Nachfrage gehen darf, sondern dass das ein Grundrecht ist, dass jemand, der arbeitet, auch gerecht entlohnt werden muss, dass Arbeiter ein Recht haben, mitzubestimmen. Das war eine Frage, wenn jetzt ein Fabriksherr, ein Besitzer sozusagen seine Arbeiter hat und der hat eh genügend, die sich da beschäftigen lassen wollen, weil es ein Überangebot gibt, beispielsweise in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, da sollen die froh sein, dass sie Arbeit haben und sollen nicht aufmucken. Da schreibt der Papst sehr eindeutig, die Arbeiter haben ein Recht auf Mitbestimmung. Was wir heute kennen als Betriebsräte und Schutzbestimmung, das sind alles Dinge, die, ja, aber das ist, ja, können wir noch drüber reden dann, aber, ja, ja. Aber das sind Dinge, die eben da in dieser Enzyklika sehr klar angesprochen werden und eingefordert werden. Er betont sehr stark das Prinzip der Subsidiarität, nämlich auch was die staatliche Ordnung betrifft, nämlich Subsidiarität, werde ich nächstes Mal noch ausführlicher darüber sprechen, bedeutet, dass nicht alles immer nur von oben gelenkt werden muss, sondern dass immer das möglichst niedrige Ebene auch das bestimmen soll, was sie selbst betrifft. Ja, das muss nicht alles zentralistisch geregelt sein. Eine ganz klare Ablehnung von Sozialismus und Kommunismus ist in dieser Enzyklika zu finden. Das ist mit dem Christentum nicht vereinbar. Von der Ideologie her muss man das auch wirklich so sagen, weil Sozialismus, Kommunismus sind materialistische Systeme, also Systeme, die alles übernatürlich eigentlich automatisch ausblenden wollen. Das geht für den Christen nicht. Ja. Das wird hier gesagt, aber es war natürlich politisch verstanden wieder, aha, der Papst lehnt es ab und damals war es noch ein bisschen was anderes bedeutet, Sozialist zu sein, muss man auch sagen. Und es ist gegangen um die Frage der Überwindung des Klassenkampfes. Der Klassenkampf war damals eine Größe. Man hat sich, welche Klasse setzt sich durch? Ja, auch also, Begriffe, mit denen wir heute gar nicht mehr so umgehen. Kein Österreicher würde auf die Idee kommen, sich zu überlegen, zu welcher Klasse er gehört. Ja. In England gibt es das noch. In England gibt es Leute, die sagen, ich gehöre zur Upper Middle Class. Ja. Die Middletons, die jetzt Herzogin Kate, die hat die Familie gesagt, wir sind Upper Middle Class. Und die haben ein Unternehmen gehabt. Ja. Also, und das, in England gibt es Leute, die sagen, wir gehören zur Arbeiterklasse und sind sehr stolz drauf. Und man heiratet dann auch nur in der Klasse. Also das ist dort sehr stark, immer noch. Das ist bei uns also heute gar nicht mehr denkbar. Aber es gibt eben auch der Klassenkampf, der ein starker Begriff ist für den Sozialismus. Aber die Überwindung des Klassenkampfes wird eben nicht durch Gewalt erreicht, schreibt der Papst, sondern durch die Verständigung der Stände. Ja, dass man die verschiedenen Berufsgruppen, könnte man sagen, miteinander sich verständigen, damit man sozusagen zu gemeinsamen Lösungen kommt. Ja, das sind die Inhalte dieser Enzyklika. Und die Idee des Ständestaates war es, auf Grundlage dieser Ideen das Staatswesen zu formen. Bewusst wollte man es nicht demokratisch machen, das braucht man gar nicht diskutieren, sondern die Idee war, eine Versammlung zu bilden, wo die Stände repräsentiert sind. Jeder Berufsstand ist dort vertreten und die verhandeln dann die Gesetze und so weiter. Und da war die Idee zum Beispiel, es hat nicht stattgefunden, wie der Bundespräsident gewählt werden soll. Da hätte dann eine große Versammlung im Stephansdom stattfinden sollen, wo alle Bürgermeister Österreichs den Bundespräsidenten wählen. Also es war alles so ein bisschen romantisch vielleicht. Heute lächelt man darüber. Kaum jemand traut sich, so sagen ich schon, dass das, was Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg eine unglaubliche Kraft gegeben hat, nämlich die Sozialpartnerschaft, dass man eben nicht nur Kampfabstimmungen im Parlament hat, sondern sich vorher schon verständigt, sich an einen Tisch setzt, eigentlich von dieser Idee her kommt. Ja. Was Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg unglaublich viel gebracht hat, weil lange Zeit, ich glaube es ist immer noch so, Österreich das Land war mit der niedrigsten Streikrate und so weiter, ja, immer noch, und immer noch funktioniert es eigentlich, ja, dass man nicht nur dort, wo sich sozusagen die gewählten Vertreter treffen, sondern eigentlich schon im Vorfeld die Entscheidungen getroffen werden. Das traut sich auch niemand laut sagen, dass Österreich ist eine parlamentarische Demokratie, aber die Entscheidungen, die im Parlament gefällt werden, sind von den Sozialpartnern lange Zeit ausgehandelt worden und hat man dann das sozusagen dann nur finalisiert. Also das war sozusagen die Idee dieses Ständestaates, der sich selbst, also die Politiker sich selbst als Katholiken empfunden haben, die sozusagen jetzt das Staatsganze gestalten. Und die katholische Kirche war dann eng damit verwoben. Ja. Und so wurde es dann auch gesehen. Da hat der Pfarrer dann von der Kanzel gesagt, wisst ihr, ihr braven Katholiken, wen ihr zu wählen habt. Ja, und so weiter. Also das war eine Gefahr und wahrscheinlich schlussendlich auch die Schwäche dieses Staates, wenn es darum geht, sich gegen diesen übermächtigen Gegner des Dritten Reiches zur Wehr zu setzen. Ja, weil die gesamte linke Reichshälfte, wie man das heute noch nennt, ist weggebrochen. Ja. Die Sozialisten haben da natürlich nicht mitgemacht. Die haben die Nazis auch nicht gewollt. Aber sie wollten mit diesem System nichts zu tun haben. Und dass die Kirche da so verwoben war darin, das hat bis heute Auswirkungen. Ja. Was ganz interessant ist, also die Sozialistische Partei war ja verboten in Österreich in dieser Zeit, da sind viele nach Deutschland gegangen und nicht wenige von denen, das kann man heute nachweisen, sind nicht zu den Sozialisten dort gegangen, sondern zu den Nationalsozialisten. Also sehr viel, es hat die österreichische Legion gegeben, die wurde in Bayern aufgestellt, die sozusagen auch diese Anschläge organisiert hat und so weiter, waren nicht wenige geflüchtete Sozialisten dort. Ja. Also das berührt sich immer wieder. Das ist ganz interessant, das immer wieder festzustellen, dass links und rechts Berührungspunkte haben, wie ein Kipferl. Mhm. Wir wissen, wie es weitergegangen ist. Dieser Staat ist untergegangen. Das kann man sehen, wie man will. Heute wird das sehr in Frage gestellt, ob das wirklich ob man sich das sozusagen als erstes Opfer des Nationalsozialismus sehen darf oder nicht. Ja. Und heute wird das eigentlich allgemein wieder abgelehnt. Aber es war doch schon ein militärischer Akt. Ich meine, wenn das eine freundschaftliche Übernahme ist, marschiert man nicht mit 100.000 Soldaten in Österreich ein. Ja, also das muss man schon sagen. Bei allem Jubel, nur die festgenommen worden sind zu dieser Zeit, haben halt nicht mehr gejubelt. Also, und das, was man heute sieht, sind die Propagandaaufnahmen der damaligen Zeit. Abgesehen von allen Tätern, die es dann gegeben hat und so weiter nicht. Aber die Kirche sozusagen hat sich wieder versucht, sich irgendwie da einzufinden. Der Kanal Initz hat dieses unsägliche Dokument herausgegeben, dann auch die anderen Bischöfe dazu gebracht, dafür aufzufordern, für diesen Anschluss zu stimmen, hat mit Heil Hitler unterschrieben und so weiter, wir kennen das alles. Wieder sich die Idee, jetzt werden die deutschen Katholiken gestärkt, wenn wir alle Österreicher dazukommen und so weiter. Das war einfach ein Fehlschluss, muss man sagen. Das war einfach ein Irrtum, ja, da hat er sich geirrt. Ich weiß nicht, ob man es zu seiner Verteidigung sagen kann. Der Karl Renner, der damals gelebt hat in Glocknitz, privat, bis zum Ende des Krieges, hat die gleiche Erklärung abgegeben. Ja, hat auch gesagt, er ist für den Anschluss, hat auch aufgefordert. Also, gut. Der Initz hat sich sehr bald, eigentlich finde ich, rehabilitiert. Am 7. Oktober 1938, nachdem im März der Anschluss war, hat er eine Jugendversammlung der inzwischen verbotenen Jugendverbände, der kirchlichen Jugendverbände, im Stephansdom abgehalten. Der Stephansdom war voll mit Jugendlichen, mehrere tausend Jugendliche sind gekommen. Und er hat dort etwas sehr Mutiges gesagt, nämlich: Wir haben nur einen Führer und das ist Jesus Christus. Also das war damals schon eine sehr mutige Sache. Hat er Folgen gehabt. Man hat die HJ, hat das Erzbischof Palais gestürmt. Die Polizei hat zugeschaut. Sie wollten ihn auch umbringen. Man hat versucht, ihn zu erwischen und aus dem Fenster zu werfen. Er ist entkommen. Man hat zwei Priester aus dem Fenster geworfen, die haben es beide überlebt. Aber das war also wirklich, bis heute gibt es ihn auch so bewahrt. Bilder im Erzbischöflichen Palais, die also zerfetzt sind von Dolch. Stößen. Das war schon ein deutliches Zeichen. Die Polizei hat nicht eingegriffen. Also man hat schon gezeigt, wie es jetzt weitergeht. Ja. Initzer und Jud, eine Brut, haben sie dann skandiert, ja, und auf Transparenten gehalten. Also er hat sich dann doch bewährt, hat auch zumindest katholischen Juden geholfen, hat eine Hilfsstelle für sie eingerichtet und so weiter. Also wie auch immer man ihn bewertet, er war ja Kaplan im Pressbaum, wie wir jetzt alle wissen. Es war die Zeit, die sozusagen die Kirche sehr herausgefordert hat. Und das ist ganz spannend, wie die Nazis dann mit der Kirche umgegangen sind. Ja, dazu später noch. Aber wenn man jetzt schaut und auf diese Verfolgung der Kirche in Sozialismus und Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert anschauen will, es ist unvorstellbar, so etwas hat es vorher, nämlich nicht nur was die katholische Kirche betrifft, noch nie gegeben. Ja? Diese zwei Weltkriege mit insgesamt 70 Millionen Toten. 70 Millionen Toten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Viele Historiker sehen den Ersten und Zweiten Weltkrieg eigentlich als ein historisches Ereignis, weil die sehr eng miteinander zusammenhängen. Das hat schon begonnen, das 20. Jahrhundert, mit dem Völkermord der Türken an den Armeniern. Bis heute weigern sich die Türken, das anzuerkennen. Ein ganzes Volk haben sie umgebracht. Ja. Der Holocaust, mit wie man annimmt, 6 Millionen Toten. Ja. Dass eine Bevölkerungsgruppe, ich finde es immer fast falsch, wenn man sagt, das Volk der Juden, nämlich das jüdische Volk gibt es natürlich, aber das waren Deutsche und Österreicher, das waren Mitbürger. Ja. Nicht, dass das andere eine Gerechtfertigung gewesen wäre, aber es waren einfach die Nachbarn, dass man industriell Menschen umbringt. Das hat es vorher noch nie gegeben. In dieser Form. Ja. Es hat immer Böses gegeben. Der Stalinismus mit ungefähr 10 Millionen Opfern. 10 Millionen. Nämlich der Stalin hat in der Ukraine Bauern verhungern lassen, bewusst. Ja. Das waren ganze Landstriche. Ja. Die haben das halt nicht industriell wie die Deutschen gemacht mit großer Planung, sondern das war halt dann russisch organisiert. Ja. Aber es war genau das gleiche Böse. Ja. Ist auch interessant, dass die Nazis und der Hitler und der Stalin, die haben sich ja nicht von Anfang an schlecht verstanden. Das war mit ein ein Punkt, der Österreich den Staatsvertrag gebracht hat, bei den Verhandlungen, da ist der, Leopold Fiege, hat er mit Molotow, dem immer noch russischen Außenminister, damals nach dem Krieg, hat er verhandelt, und da ist es um die Frage gegangen, ob Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus war. Und der Molotow hat gesagt, so billig werdet ihr nicht davonkommen. Es waren genug Österreicher in der Sowjetunion gekämpft und haben hier Schaden angerichtet, und so hat er recht gehabt, nicht? Und der Leopold Fiege hat dann gesagt, ja, Herr Exzellenz, Herr Außenminister, das muss man alles mitbedenken, und das war eine so schwere Zeit für uns Österreicher. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir damals im Konzentrationslager antreten mussten, wo er nämlich längst war, der Leopold Fiege, und dann wurde über Lautsprecher verkündet, dass Sie, Herr Molotow, Exzellenz, mit dem Deutschen Reich, der war damals nämlich Außenminister, den Freundschaftspakt geschlossen haben. Für uns Österreicher war das eine sehr schwere Stunde. Die Verhandlungen sind dann anders weitergegangen. Ja. Aber, da gehört auch Mut dazu natürlich, aber der Stalinismus war, also hat in Bestialität, im Nationalsozialismus in nichts nachgestanden. Ja. Und die haben halt gewonnen, deswegen hat er noch länger überlebt. Wenn man schaut, was in China los war, der Maoismus, Millionen Todesopfer, die Kulturrevolution war eine Revolution, wo man Menschen öffentlich zu Tode geprügelt hat, nämlich die ehemaligen Großgrundbesitzer, die oft nicht einmal so weiß ich wie reich waren. Die Kulturrevolution hat man die jungen Leute, die also schon indoktriniert waren, auf die eigenen Lehrer und Eltern gehetzt, und die haben sie umgebracht, einfach nur so. Ja. Also was passiert ist, was Japaner für Kriegsverbrechen begangen haben, in Korea, in China, bis hin in jüngere Vergangenheit, was ist am Balkan passiert bei dem Krieg? Ja? Was war der Völkermord der Hutus an den Tutsis in Ruanda und Burundi später? Ja? Was passiert bis heute in Nordkorea? Nämlich, wir reden immer so, irgendwo habe ich das einmal gelesen, er hat teilgenommen an einer Führung durch eine Ritterburg. Und dort wurde dann die Folterkammer hergezeigt. Und da sind also alle schaudernd davor gestanden und haben sich furchtbar waren doch die Menschen im finsteren Mittelalter. Das, nämlich es war furchtbar, aber das, was im 20. Jahrhundert passiert ist, war noch nie vorher da. Ein Jahrhundert voller Verbrechen und Bestialität. Ja? Also das große goldene Zeitalter war das 20. Jahrhundert mit Sicherheit nicht. Ja? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo war die Kirche bei all diesen Dingen? Wie hat sich die Kirche dazu gestellt? Ich habe schon ein paar Beispiele genannt, dass die Kirche immer wieder versucht hat, sich sozusagen auch selbst zu schützen, den Glauben zu bewahren, die Gläubigen zu schützen. Ein Handel, der teilweise oft zu weit gegangen ist, ohne Frage. Ja. Immer auch die Frage, wie viel Loyalität schulden wir als Katholiken auch unserem Land? Ja. Sind wir dann schlechte Patrioten oder was? Das sind dann immer Fragen, die man aus dem Nachhinein dann leichter sozusagen beantworten kann, vom hohen Thron der Erkenntnis der bereits vergangenen Geschichte, die in der Situation selbst gar nicht so einfach waren. Aber man kann es zum Beispiel jetzt anhand des NS-Regimes betrachten, wie hat sich die Kirche da eigentlich verhalten. Ja. Und da muss man schon sagen, da hat es immer solche und solche gegeben, wie überall, aber die Kirche als Ganzes hat dann doch recht eindeutig Stellung bezogen gegen das Regime, und es war klar, dass wirklich katholisch zu sein eine Möglichkeit ist, auch seine Gegnerschaft zum NS-Regime zu zeigen. Es war sogar für viele so, dass sie sich wieder der katholischen Kirche zugewendet haben, aus diesem Grund, weil es eine relativ sichere Art war, diese Gegnerschaft zu zeigen, weil die Nazis während des Krieges die katholische Kirche noch nicht, also verfolgt wurden sie genug, es waren genug Priester im Konzentrationslager und bekennende Katholiken und so weiter, aber man hat jetzt nicht die Kirchen alle geschlossen oder sonst was, aber nicht, weil sie irgendwie eine Rücksicht nehmen wollten auf den Glauben, sondern weil man gewusst hat, wenn wir das machen, dann laufen uns die Soldaten davon. Ja, die werden nicht zulassen, es gibt genügend Katholiken, die da an der Front stehen und so weiter, das würden die nicht akzeptieren, das können wir uns jetzt noch nicht leisten. Ja. Man weiß allerdings, dass der Hitler Pläne gehabt hat, nach dem großen Endsieg, oder sozusagen alles gewonnen ist, dann wären die Katholiken dran gewesen. Ja. Und er hat einen sehr perfiden Plan gehabt. Er hat gesagt, nicht mit einer Verfolgung und vielen Märtyrern, das zeigt die Kirchengeschichte, er hat ja sehr viel Geschichte studiert, dass da die katholische Kirche immer nur gestärkt daraus hervorgeht, wir machen das anders, wir werden sie von innen aushöhlen. Die sollen Leute sollen weiter am Sonntag in die Messe gehen und so weiter. Aber dann werden wir das ein bisschen umdeuten mit der Zeit. Ja, sie gehen in die Messe und da plötzlich nicht mehr von Leib und Blut Christi die Rede, sondern deutscher Weizen, den wir gemeinsam essen, der uns verbindet, und deutsches Blut, das uns verbindet, und das trinken wir jetzt und so. Und ein perfider, diabolischer, aber sehr intelligenter Plan, ja, dass man die äußeren Formen mehr oder minder so gleich lässt, ja, mit Prozessionen und Glockengeläute und weiß ich was, aber der innere Kern wird ausgetauscht. Ja. Und in Wirklichkeit ist in die Richtung gegangen, dass der Nationalsozialismus selbst wäre sicher in Richtung einer Religion gegangen. Also es hat zum Beispiel Pläne gegeben, wenn der Hitler mal stirbt, hat man sich überlegt, was machen wir dann? Es sollte nirgendwo ein Grab vom Hitler geben. Sie würden dann den Leuten erklären, ist zurückgekehrt nach Walhalla. Also der wäre verköstlicht worden. Walhalla ist der germanische Götterhimmel. Ja. Also das war der Plan mit der katholischen Kirche. Während des Krieges hat man sich das noch nicht getraut. Genügend, in Österreich ist ein Bischof auch eingesessen, in Rohrbacher, glaube ich, hat man festgenommen. Ein Generalvikar wurde sogar zum Tode verurteilt, ja, der Generalvikar für Frau Adelberg, das damals noch keine eigene Diözese war. Also, und Priester hat es genügend gegeben in den Konzentrationslagern. In Dachau hat es einen eigenen Priesterblock gegeben, da waren nur Priester eingesperrt. Ja. Die polnischen Priester, ganz besonders verfolgt, für polnische Priester, weil in Polen wollte man ja sozusagen die Intelligenz kappen. Die Priester waren sozusagen ein bisschen die Führer des Volkes auch und sind zu einer ganz, ganz großen Zahl in die KZs gekommen. Einfach, weil die Polen wollte man als Sklavenvolk halten, so hat man es versucht zu machen. Und da haben die Priester gestört. Also die Kirche selber ist wirklich verfolgt worden. Die evangelische Kirche hat eigentlich, muss man schon jetzt objektiv sagen, kein so gutes Bild abgegeben, weil die evangelische Kirche war damals schon synodal strukturiert, also mit demokratischen Prozessen hat man sozusagen die Richtung festgelegt. Da hat es verschiedene Fraktionen gegeben, wie in einem Parlament. Und eine dieser Fraktionen waren die sogenannten deutschen Christen. Eine andere Fraktion war die bekennende Kirche. Ja, und das andere gegeben. Die bekennende Kirche waren Leute wie der Bonhoeffer oder was, die gesagt haben, wir müssen wirklich an der Wahrheit festhalten, selbst wenn es Verfolgung bedeutet, die das selbst sehr glaubwürdig gelebt haben. Also ganz, ganz tolle Leute waren da dabei. Aber durchgesetzt in diesen Synoden haben sich die deutschen Christen. Die waren, es hat den Reichsbischof Müller gegeben, der für das ganze Deutsche Reich oberster evangelischer Bischof war, der ein schwerer Nazi war. Die deutschen Christen haben als Emblem gehabt, eine rote Fahne mit weißem Kreis und einem Hackenkreuz drinnen, und DC ist dann dabei gestanden, deutsche Christen. Haben dann so schöne Ideen gehabt, wie man muss das Christentum reinigen von allem Jüdischen, weil im Alten Testament kommt so viel Jüdisches vor, das muss jetzt weg. Ganz absurd, ja. Also das war furchtbar, und damit haben sich die Nazis natürlich sehr gut anfreunden können, ja. Das ist der katholischen Kirche nicht passiert, das muss man wirklich sagen. Ja. Weil sie durch ihre Struktur auch geschützt wird. Es gibt keine katholischen Nationalkirchen. Ja. Gerade damals war ein sehr starker Papst, Pius XII., der das niemals zugelassen hätte. Der Pius XII. War wütend schon auf den Kardinal Initzer, weiß man. Er hat sich überlegt, dem Kardinal Initzer den Kardinalspurpur zu entziehen nach dieser Unterschrift. Ja, muss man vielleicht verstehen, dass er aus mehr Distanz vielleicht auch die größere Übersicht gehabt hat. Ja. Ich möchte den Kardinal Initzer nicht so schlecht reden, weil ich halte ihn nicht für den großen Bösewicht. Aber der Papst hat das ganz klar gesehen. Gerade Pius XII. Wird in der Geschichtsbetrachtung oft als schwach gesehen. Ja. Es gibt das berühmte Theaterstück vom Hochhut, der Stellvertreter, wo so getan wird, als ob der Pius XII. Sympathien für die Nazis gehabt hätte. Er hat große Sympathien für die Deutschen gehabt. Er war apostolischer Nuntius zuerst in München und später in Berlin, hat fließend Deutsch gesprochen, hat die deutsche Kultur sehr geliebt. Ja. Aber gerade deswegen hat er sich ganz genau ausgekannt und hat genau gewusst, was da gespielt wird. Und hat, was man bis heute vorwirft, beispielsweise nie eine Erklärung gegen Judenverfolgung abgegeben, was er geplant gehabt hat, weil kurz bevor er das veröffentlichen wollte, haben die niederländischen Bischöfe, die katholischen Bischöfe, das gemacht, was zur Folge gehabt hat, dass alle Juden, die in die Niederlande geflohen sind, also viele Katholiken auch, als Racheakt für diese Erklärung deportiert worden sind. Da hat man bisher in Ruhe gelassen, also viele Tausende, unter ihnen beispielsweise auch eine Edith Stein, ja, die heiliggesprochene Patronin Europas inzwischen, die deswegen sozusagen deportiert worden sind, als Racheakt gegen diese Erklärung. Und jetzt hat der Papst gewusst, ich kann jetzt eine Erklärung abgeben, ich stehe gut da, aber es wird halt ein paar tausend Menschenleben fordern. Da hätte man wahrscheinlich alle Juden in Italien früher deportiert, was dann später auch passiert ist. Ja. Er selbst war wesentlich daran beteiligt, dass in Italien sehr, sehr viele Juden geschützt worden sind von der katholischen Kirche. In allen Klöstern, in allen kirchlichen Vereinigungen wurden Juden versteckt. Ich kenne römische Häuser, Priesterhäuser, da hat jeder Priester ein zweites Bett in sein Zimmer bekommen, dort hat ein Jude geschlafen. Und zwar nicht nur die katholischen Juden. Ja. Es hat gegeben Klöster in Italien, wo man Juden aufgenommen hat und man hat ihnen beigebracht, das waren gläubige Juden, es waren keine Christen, wurden auch nicht genötigt, sich taufen zu lassen. Oft hat man zum Schein einen Taufschein aufgestellt, aber sie wurden nicht getauft. Also auch sehr viel Respekt vor ihrem Glauben. Aber man hat ihnen beigebracht, am Chorgebet teilzunehmen. Also wenn Kontrollen waren, sind da so lauter Mönche da gestanden. Da waren Juden dabei, die haben da mitgemacht. Und das fällt dann nicht mehr auf. Ja. Also das wirklich sehr, im Vatikan selber waren Juden versteckt. Und in Rom wurden Wohnungen und so weiter angemietet oder vergeben, wo Juden versteckt waren. Es gibt einen sehr, sehr spannenden, sehr gut gemachten Film, der heißt Im Wendekreis des Kreuzes, der das in Hollywood-Manier, aber wirklich spannend schildert. Also das kann man nur anschauen. Also Pius XII. War da wirklich sehr, sehr beteiligt. Die römischen Christen haben, nachdem die Nazis die jüdische Gemeinde schon einmal erpresst haben und gesagt haben, bis dann müsst ihr uns so und so viel Gold abliefern, damit wir euch in Ruhe lassen, haben die römischen Pfarren mitgesammelt. Da wurden Kelche eingeschmolzen, um das zusammenzubringen. Wie üblich haben die Nazis sich letztendlich dann nicht an das gehalten, was sie ausgemacht haben. Die Juden wurden trotzdem deportiert, aber nur um zu zeigen, der Oberrabbiner von Rom ist nach dem Krieg, hat sich taufen lassen. Er war so beeindruckt von dem, was die Juden gemacht, was die Christen gemacht haben, dass er zum christlichen Glauben gefunden hat und hat das Taufname Eugenio angenommen, also den Taufnamen von Pius XII. Ja. Also bitte nicht auf den Leim gehen, wenn so getan wird, als ob die Katholiken da möglichst mitgemacht haben, also mit den Nazis. Ja. Und das irgendwie unterstützt hätten. Also das war schon eine eindeutige Gegnerschaft. Vielleicht hätte man mutiger sein müssen, sagen wir heute vollmundig. Ja, ich traue mich das nicht so zu sagen, weil ich weiß nicht, wie feig man selber wäre. Aber dass es klar war, dass Nationalsozialismus und Christentum nicht zusammengehen, war eigentlich fast allen klar. Es gibt leider eine sehr unrühmliche Ausnahme, leider ein Österreicher, der Alois Hudal, war Rektor der Anima in Rom, also der österreichischen Nationalkirche, war Bischof als solcher und hat versucht, irgendwie eine Annäherung an die Nazis zu bewerkstelligen und ob das nicht doch zu vereinen wäre und so weiter. Der wurde nicht mehr sehr geachtet dann von den anderen. Wenn man heute in die Anima kommt, sieht man immer wieder Schilder, dieser Rektor, namentlich erwähnt, hat das und das gemacht und so. Alle Dinge, die der Hudal gemacht hat in seiner Regentschaft, steht der damalige Rektor der Anima dies und jenes hier errichtet. Das steht in keinem Namen. Ja. Also es hat keine sehr gute Nachrede gehabt. Ja. Ist ganz interessant, dass nach dem Ende des Dritten Reiches die kommunistischen Staaten eigentlich eins zu eins, vor allem die DDR in Deutschland, mit der gleichen Vehemenz fortgeführt haben, was vorher schon der Fall war. In der DDR, nicht nur, dass sie die gleichen Uniformen weitergetragen haben und im gleichen Stechschritt marschiert sind, okay, das sind Äußerlichkeiten, haben die gleichen Argumente verwendet. Ja. Da war es nicht mehr die rassische Herkunft, die ermöglicht hat, dass man sozusagen irgendeinen Job bekommt, sondern die Klassenherkunft. Ja. Also man musste Arbeiter in der Vorfahren haben, sonst hat man nicht irgendwie aufsteigen können. Die geheime Staatspolizei hat also eins zu eins sich weiterführen können in der Stasi, mit den gleichen Methoden. Aber interessant, sich ähnlich wieder angezogen, ist ganz so, auch im Lederjacken herumgegangen, ganz komisch, ja? dass der Staat die gesamte Kindererziehung übernimmt und so weiter und dass eben nicht jemanden den Eltern oder schon gar nicht der Kirche überlassen will und so weiter. Also eigentlich die bösen Systeme, ob sie jetzt nationalsozialistisch oder sozialistisch sind, in Wirklichkeit gar so sehr unterscheiden sie sich nicht. In der Volkskammer übrigens waren mehr ehemalige Nationalsozialisten als im ersten Deutschen Bundestag. Ja? Also das hat man gerne verschwiegen. Jetzt hat sich vieles fortgeführt, nicht? Der General Paulus, der in Russland den Stalingrad im Kessel gefangen genommen worden ist, war dann großer Vortragender auf den Hochschulen der DDR und so. Ja? Also die hat sich da sehr gern bedient. Nämlich nur um zu zeigen, dass eigentlich das, womit die Kirche zu kämpfen gehabt hat, immer das Unchristliche an sich war, von links und von rechts. Es hat dann wenig Unterschied gemacht. Ja. Interessanterweise hat die DDR, die man eben ein bisschen vergleichen kann, dasselbe gemacht wie die Nazis, nämlich sie haben diese innere Freiheit der Kirchen doch geachtet, nicht aus großem Respekt, sondern irgendwie, weil sie gemerkt haben, wenn wir das jetzt beschneiden, dann kriegen wir echte Probleme. Aber es war halt innerhalb der Kirche durfte es sein. Ich habe eine Freundin, die ist die Tochter des österreichischen Botschafts in Ostberlin, also der damaligen Botschafter war, und wurde in Ostberlin gefirmt. Und sie ist in Westberlin in die Schule gegangen, die konnte natürlich über die Grenze, aber man hat irgendwie gesagt, das gehört sich so. Also habe ich gesagt, okay. Ich sage, das war uns jetzt damals nicht so lustig gefunden, aber im Rückschau war es natürlich sehr spannend. Die Firmstunden haben in abgedunkelten Räumen stattgefunden. Das durfte man nicht wissen. Wenn sie nach Hause gegangen sind, sind hinter ihnen die Stasi hinter ihnen gegangen. Die Tochter vom Botschafter hat natürlich nichts gemacht, aber für ihre Freundinnen war das nicht so ohne. Ja. Und die Firmung war in der dunklen Kirche für 12 Personen, für ganz Berlin oder so. Also es war nicht ohne. Ich war beim de facto ersten Weltjugendtag in Rom 1984, das hat damals noch nicht so geheißen, da sind 15 Leute oder so aus der DDR aufgekommen. Das waren ursprünglich mehr, die fahren wollten. Man hat gesagt, ihr könnt gerne kommen, aber studieren wird sie nachher nicht dürfen. Sind schon welche weggefallen. Also, ob ihr überhaupt die Matura machen könnt, ist die Frage. Sind wieder welche weggefallen. Ob ihr überhaupt die Schule weitermachen könnt, ist die Frage. 15 sind übrig geblieben. Ja. Die haben gesagt, wir machen das. Lustig, 84, 89 war der Spuk vorbei. Also schon toll. Ja. Aber natürlich, man hat die Kirche unter Druck gehalten. Ja. Ich hab Priester kennengelernt, die in der DDR gewirkt haben, die mir das auch erzählt haben. Und einer hat mir etwas sehr Spannendes erzählt, ich sehe das fast als etwas Übernatürliches. Und zwar hat er gesagt, damals war der Ulbrich noch, der Vorgänger vom Honecker, der ist gerne ins Gewandhaustheater gegangen und da war in der Pause immer ein Balkon in Dresden. Und da ist er gegangen und hat also da in der Pause geschaut. Und da hat es eine Kirche gegeben, wo ein großer Prediger war und die war voller junger Studenten. Ja, der hat einfach sehr viel angezogen, die sind dort in die Messe gegangen, um sich das anzuhören. Der hat junge Studenten beeindruckt. Und der hat das gesehen, gesagt, was ist das da? Ich sagte, naja, das ist ein guter Prediger, da gehen die Leute hin, katholische Kirche. Innerhalb einer Woche musste die Kirche gesprengt werden. Ja. Und dieser Priester hat mir erzählt, er hat das damals von einem Dachboden aus mit seiner Kleinfilmkamera, Schmalfilmkamera gefilmt. Und ich weiß nicht, wie die Kirche geheißen hat, die da gesprengt worden ist. Auf jeden Fall filmt er die Sprengung und eine riesen Rauchwolke entsteht und die Rauchwolke verschwindet. Und erst weil diese Kirche jetzt weg ist, ist in der verschwindeten Rauchwolke dahinter erkennbar die Nikolaikirche. Eine evangelische Kirche und die Nikolaikirche war das Zentrum der Montagsdemonstrationen, ja, in Dresden. Also wo eigentlich 1989 der Untergang begonnen hat, ja, der DDR. Also das war schon ein Bild im Nachhinein, hat diesen Film dann noch, ja. Die eine Kirche verschwindet, dahinter steht schon die nächste. Ja. Also das ist schon ein bisschen ein Bild für die verfolgte Kirche. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Auch ganz schön, dass das eine katholische, die andere die evangelische Kirche war, ja, weil dort Nikolaikirche ist eine evangelische Kirche, heute zumindest. Also die Kirche hat das überlebt und das ist, wenn man sich das überlegt, in der GSSR war die Kirchenverfolgung ganz, ganz schwer. Ja. China bis heute. Ja. In der GSSR ist etwas passiert, nur auch nur um zu zeigen, wie man die Kirche verfolgt hat. Immer das Bemühen gewesen, sie zu trennen vom Papst. Da hat es die Katholiken gegeben im Untergrund, die teilweise keine Chance gehabt haben, überhaupt Kontakt mit Rom zu halten. Ja. Und da sind dann auch Dinge passiert, die schwierig waren, dass zum Beispiel welche gesagt haben, um uns besser zu tarnen, müssen wir verheiratet sein. Zölibat hin oder her. Haben sich als Verheiratete weinen lassen. Ja. Das ist dann für die Weltkirche wieder eine Frage gewesen, geht das nicht oder geht das nicht? Ja. Aber die haben gar keine Chance gehabt, Kontakt aufzunehmen. Was macht der Staat? Er hat Priester aufgerufen, die ein paar Cementeris-Priester geheißen, nach einer Enzyklika von Johannes dem 23. Er sagt, wir verständigen uns doch, macht doch mit uns gemeinsame Sache, gibt es ein paar Informationen, einen Geheimdienst weiter, aber dafür dürft ihr Priester sein. Die waren sehr verachtet unter den anderen Priestern, die verurteilt worden sind, in irgendwelchen Kohlenminen zu arbeiten oder Taxifahrer zu arbeiten. Ich bin kurz nach der Westöffnung mit einem anderen Priester durch die Tschechoslowakei, die es damals noch gegeben hat, gefahren. Und wir wurden in Brünn empfangen von einem Prälaten Horki, der war Generalvikar oder was, mit uns essen gegangen, hat uns ein riesen Bier gegeben, was ich dann trinken musste, was ich sonst nicht. Aber, und da haben wir ihn darüber befragt und der hat uns gesagt, er hat die